Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute gibt's ein neues Format für euch. Heute habe ich fast mein ganzes Team mitgebracht. Genau genommen sind wir heute zu dritt und wir bringen euch ein ganz, ganz neues Format mit, das wir uns für euch überlegt haben. Am Titel der Folge solltet ihr es ja bereits erkannt haben, wir haben das Ganze Clever Dog Insights getauft. In den Insights wollen und werden wir euch regelmäßig zusätzlich zu allen anderen Folgen teilhaben lassen an unseren Gedanken zu aktuellen Themen rund um den Hund und Themen, die uns in der Hundebubble gerade beschäftigen und auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben, so wie wir auch in dieser Folge starten. Denn in dieser Folge spreche ich mit Ann-Sophie und Celine über Ansprüche, über Austausch und über Ambiguitätstoleranz in der Hundebubble. Und da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr vorwegquatschen und sage direkt, wir starten mit unseren ersten Insights. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass wir hier endlich mal mit unserem Team hier im Podcast zusammenkommen. Hallo Celine, hallo Ann-Sophie, schön, dass ihr auch mal mit mir zusammen hier seid.
Hallo.
Hallo, schön hier.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir in dieser Konstellation überhaupt schon so zusammen mal im Podcast waren. Ich meine, jeder von euch war schon mal im Podcast, aber ich glaube so noch gar nicht, ne?
Wir haben einmal so einen Zucht-Talk gemacht, aber den haben wir nicht aufgezeichnet, wo wir im Nachhinein auch gesagt haben.
Das war eine Community.
Genau, ein Community-Talk, wo wir gesagt haben, der war eigentlich echt gut, den hätten wir besser mal aufgezeichnet.
Ja, der war wirklich gut, das stimmt schon. Ja, vielleicht erzählen wir erstmal, was wir hier eigentlich wollen, zu dritt. Normalerweise sind es unsere Zuhörenden ja gewohnt, dass wir Gäste zu Gast haben oder zu einer Talkrunde zusammenkommen. Jetzt sind wir auch eine kleine Talkrunde, aber in Teamkonstellation, denn wir haben uns überlegt, wir merken einfach, wir quatschen auch in unserer gesamten Arbeitszeit sehr gerne und sehr viel über Hunde. Nicht nur die Sachen, die uns, ich sag's mal, projektmäßig beschäftigen, sondern auch vieles drumherum. Und wir dachten, wieso machen wir das nicht einfach mal so, dass wir uns als Team zusammensetzen in einem neuen Format in unserem Clever Dog Podcast und wir sprechen über Themen, die uns gerade bewegen und sprechen auch darüber, ja, was gerade bei uns so auch im Clever Dog Campus los ist, was uns beschäftigt, was wir erlebt haben und so weiter und so fort. Und so, dass ihr uns auch mal ein bisschen persönlicher kennenlernen könnt. Denn auch ich gerade bin ja vor allem immer sehr moderativ unterwegs hier im Podcast. Und da dachten wir, bieten wir euch mal ein neues Format an, machen wir mal ein kleines Experiment. Und das immer in so abwechselnder Konstellation. Denn wir sind ja zu viert bei uns im Team. Jana ist ja auch noch da. Da werden wir mal so hin und her switchen in der nächsten Zeit.
Und man darf ja nicht vergessen, so sehr wir ja auch dann eher moderativ unterwegs sind, wir haben ja durchaus auch alle irgendwie so noch unsere Kernkompetenzen oder irgendwelches Hintergrundwissen zum Thema Hund. Und das ist bei uns allen vielen ja jedoch sehr unterschiedlich, finde ich. Und gerade so diese Konstellation ist immer wieder mal spannend, finde ich. Und deswegen glaube ich auch, dass ja, das, was wir hier so besprechen, vielleicht auch für Außenstehende manchmal interessant, witzig oder wie auch immer sein könnte. Also warum nicht einfach mal aufnehmen und ja, gucken, was so draus wird.
Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr auch drauf Lust hattet. Das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Aber wir sind ja, sage ich mal, alle im Team sehr kommunikativ und tauschen uns sehr gerne aus. Daher bin ich da sehr dankbar, dass ihr alle sofort gesagt habt, ja, das klingt gut, da sind wir mit dabei.
Und die Hundewelt bietet genug Themen, genug Aufregerthemen, genug schöne Themen. Ich glaube, da werden uns niemals die Ideen ausgehen.
Das glaube ich auch nicht. Wie schaut's aus? Wollen wir uns noch mal kurz vorstellen? Vielleicht für alle, die noch relativ frisch mit dem Podcast dabei sind. Denn das machen wir auch gar nicht allzu häufig. Und auch ich mache das gar nicht allzu häufig. Celine, magst du vielleicht anfangen?
Ja, also ich bin Celine. Ich bin hier die Projektassistenz im Clever Dog Campus. Das heißt, alles, was so organisatorisch anfällt, von Planung, Konzipierung bis hin zu den Gesprächen, Vorbereitung, Nachbereitung, das liegt so ein bisschen was in meiner Hand, gemeinsam in Abstimmung natürlich immer mit der Merle. Und natürlich auch mit der Ann-Sophie, wenn wir so in die Recherchethemen gehen. Das heißt, das ist grundsätzlich meine Aufgabe im Campus. Beruflicher Hintergrund, bin ich auch gelernte Veranstaltungskauffrau und Eventmanagerin, habe viele Jahre in der Weiterbildungsbranche für Erwachsene gearbeitet, da mit dem Hauptschwerpunkt der Kommunikation, also Kommunikationsschulungen, Führungskräfteschulungen und so weiter und so fort. Das heißt, ja, auch das, worauf wir heute, glaube ich, so ein bisschen hinaus wollen, ja, ist mein beruflicher Hintergrund, also das professionelle Miteinander kommunizieren, wurde mir beruflich in die Wiege gelegt. Und das Ganze natürlich noch kombiniert mit Thema Hund. Ich bin nebenbei selbstständig noch als Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin und habe mich da so ein bisschen auf ja, die Verhaltensberatung spezialisiert bei Problemfällen, bei den Mensch-Hund-Teams, wo es mal nicht ganz so rund läuft, die so ein bisschen Unterstützung brauchen. Und das Ganze, finde ich, kann man hier im Campus wirklich hervorragend miteinander kombinieren.
Ja, und Ann-Sophie, du darfst dich natürlich auch noch gerne vorstellen. Wir haben dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Unverschämt von uns.
Ach gut, ich hätte mich da schon eingemischt. Bisher war alles korrekt. Nein, Quatsch. Aber genau, ja, ich bin Ann-Sophie. Ich bin die Redaktionsassistenz. Und genau, irgendwie, ich habe auch gerade so überlegt, meine Aufgaben waren am Anfang, als wir noch nicht so viele waren.
Ann-Sophie ist schon sehr, sehr lange bei uns dabei.
Relativ verschiedene Sachen.
Vielleicht mal direkt vorweg.
Ja, anno dazu mal, genau. Da war das ja quasi nur wir zu zweit so ungefähr. Und genau, damals habe ich auch letztens erst wieder darüber nachgedacht. Da bestand das natürlich irgendwie so mein Arbeitsalltag aus auch vielen Sachen, die jetzt Celine viel besser als ich machen kann. Oder auch irgendwie... Genau, so lustige Sachen, die aber auch interessant waren, also, ne, irgendwie wie irgendwelche Transkripte oder so noch machen. Aber genau, heutzutage ist es eigentlich eher wirklich dann so die Kernaufgabe, alles, was irgendwie mit Wissen, Brainstormen, Umsetzen, Recherchieren zu tun hat. Also sozusagen so eine gewisse Grundlage dazu haben, aber natürlich, und das lässt sich ja irgendwie dann gar nicht von seinem allgemeinen Alltag als interessierte Person und Hunde Alterin oder wie auch immer trennen, dass man halt noch irgendwie manchmal so ein bisschen so ein Ohr an so Sachen hat, aber das ist dann eher, wie gesagt, weniger was Aktives, als das, was einem eher so zugeflogen vielleicht ein bisschen kommt. Genau, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, aber wahrscheinlich kann man es dann doch so simpel zusammenfassen. Ja, ich bin eigentlich, habe ich im Bachelor Forstwirtschaft studiert und studiere jetzt Evolutionsbiologie als Master, also etwas wilde Kombi. Ich habe genau halt immer jetzt, ich bin wie gesagt immer noch Studentin, deswegen habe ich war immer verschiedene Sachen schon nebenher gearbeitet, aber jetzt nicht wie Celine so, habe ich jetzt auch gerade erst erfahren durch deine Vorstellung, ehrlich gesagt, natürlich und schon länger, aber da dachte ich so, oh, jetzt habe ich selber noch interessante Sachen erfahren, habe da zwar schon verschiedene Sachen so gemacht, aber genau, bin jetzt seit 2021, glaube ich, hier, ne? Und genau, hier ja, kann ich einfach dann so ein bisschen verschiedene Sachen ausleben. Ich sagte irgendwie immer, der Hund ist so ein bisschen mein Modellorganismus. Mich interessieren eigentlich ziemlich viele Sachen. Aber dadurch, dass ich irgendwie dann natürlich auch einen Hund habe, seit jetzt 6 Jahren, genau, und irgendwie man da auch einfach dann natürlich mit dem Wissen reinwächst, dass ich auch merke, ich kann mir dadurch einfach andere Wissensgebiete erschließen und ich versuche dadurch auch immer so ein bisschen so die Balance zu finden zwischen, natürlich bin ich total begeisterter Hundemensch und so weiter und trotzdem irgendwie versuchen, sobald es einem möglich ist, als wenn man da halt so drin ist, dass man immer noch so ein bisschen die Außenperspektive und so das oben drüber wahrt. Und genau, ich habe einfach gemerkt, dass ich mir eben dann durch das Thema Hund, weil das auch irgendwie ja durch die jetzt nicht nur Hund-Mensch-Geschichte, ich und mein Hund oder so, sondern durch die ganze Entwicklung von Menschen der letzten 10.000 Jahre, bin ich einfach immer, es ist eine interessante Konstante, wo auch einfach viele Sachen ja sich irgendwie dran zeigen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen genau, mache ich hier auch ganz verschiedene Sachen und versuche das so ein bisschen zu verweben.
Ja, Ann-Sophie, du hast was, finde ich, was Wichtiges vergessen, als du dich vorgestellt hast, weil du machst mit deinem Hund Fiete zusammen auch noch was sehr Spannendes.
Ja.
Ja, erzähl du doch mal, will ich gar nicht vorwegnehmen.
Ja, gut, ich habe sowieso auch schon gedacht, so, ich meine, das wäre das Vorhersehbarste an dieser Podcast-Aufnahme gewesen. Ich hätte mich einfach darauf vorbereiten können, wer ich bin. Was ich über mich sage, das habe ich vergessen offensichtlich, aber genau, die Sache, die du, auf die du hinaus willst, ist, glaube ich, dass ich genau mit Fiete zusammen so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig in der Artenspürhunde-Welt unterwegs bin, Weil genau, das war und ist der Plan quasi. Deswegen gibt es auch diesen Hund. Wobei nicht, ich habe den jetzt nicht irgendwie als Arbeitsgerät, wie auch immer, angeschafft, aber das war trotzdem so der zusätzliche Gedanke, wo ich immer schon einen Hund wollte, wie auch immer. Genau, aber wir arbeiten nicht oder noch nicht aktiv in dem Bereich, eher nur ehrenamtlich und so bin ich da ziemlich viel unterwegs in den letzten Jahren und dann kommt leider doch manchmal das Leben so dazwischen, wie man es nicht geplant hat. Aber trotzdem, obwohl ich da jetzt nicht selber aktiv bin, sonst hätte ich einfach in einem Satz sagen können, wir sind als Artenspürhunde-Team unterwegs. Genau, bin ich da schon seit vielen Jahren in dem Verein in Deutschland Mitglied und auch genau in den letzten Jahren immer mehr so aktiv. Auch fange jetzt gerade dann noch an, in so Gremien mit reinzugucken, schnuppern. Genau, die auch die Zertifizierungen erarbeiten. Und genau, was ist eigentlich Artenspüren? Das habe ich vielleicht vorher auch so weggenuschelt. Wir haben da auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Genau, und da geht es eigentlich darum, das sind im Prinzip, bildet man Hunde dafür aus als Spürhunde, dass die zum Beispiel Sachen im Bereich von biologischem Monitoring, also Biodiversitätsmonitoring oder irgendwelchen anderen Forschungsarbeiten, alles was sich halt so ja mit der biologischen Umwelt oder wie auch immer befasst. Man kennt irgendwie vielleicht ja den Drogenspürhund oder vielleicht sogar am Flughafen im Zoll gibt es natürlich auch Sachen, die dann auf Tierarten oder so gehen, was dann eher um Schmuggel und so geht, ist natürlich eigentlich ganz scharf abgegrenzter Begriff. Man kann irgendwie auch sagen, Naturschutzzone, dann wäre vielleicht wieder das ausgeschlossen, wo es eigentlich nur um irgendwie Landwirtschaft oder Forst geht und da irgendeine Schadensbegrenzung oder so. Aber deswegen, allgemein sagt man oft deswegen im Deutschen Artenspürhund, weil es halt etwas allgemeiner ist, weil es meistens um Tierpflanzen oder Pilzarten oder Bakterien, wie auch immer geht. Das ist so ungefähr das so Umweltspürhund oder Naturschutzspürhund, das hat ja direkt eine Wertung drin und nicht jede Forschung ist Naturschutz und so weiter und so fort. Genau, deswegen würde ich auch behaupten, Artenspürhund ist so das Allgemeinste und genau, das, wie gesagt, beschäftige ich mich einfach schon seit vielen Jahren mit und deswegen natürlich irgendwie auch allgemein mit, einfach Nasenarbeit, was Hunde so fähig sind, was sie irgendwie offensichtlich fähig sind, was man vielleicht noch gar nicht weiß. Genau, beziehungsweise ich habe einfach generell auch irgendwie, finde ich es halt interessant, mit Tieren oder in dem Fall Hunden irgendwie sich so Sachen zu erarbeiten und da gemeinsam zu drüber diskutieren und eine Sprache zu schaffen und da irgendwie weiterzukommen und gemeinsam Dinge zu entdecken und so. Genau.
Ich habe auf jeden Fall einige Fragen dazu, aber ich glaube, dann muss ich mir einfach unsere eigene Podcast-Folge zu dem Thema nochmal anhören.
Du kannst auch gerne fragen, weil sonst vergesse ich wahrscheinlich. Ich merke dann irgendwie immer, wenn ich es mir jetzt nicht komplett zurechtlege, dann erzähle ich vielleicht die falschen Sachen darüber und jetzt sind Leute noch verwirrter als vorher. Aber genau.
Die Podcast-Folge, die ist ja schon ein bisschen älter. Das war ja ein Clever Dog Talk. Da hatten wir auch tolle Gäste mit dabei. Und Ann-Sophie war auch mit dabei. Und da haben wir sehr intensiv über das Thema gesprochen und auch das Thema Bürgerwissenschaften, ne? Also wie Normalos, sage ich mal, die sich eigentlich außerhalb der Wissenschaft bewegen, auch ein bisschen was mit den Hunden beitragen können. Da haben wir über ein tolles Projekt gesprochen.
Genau, da waren Nora sehr, und Wiebke da.
Genau. Und Folge kann ich euch nur ans Herz legen. Fand ich auch wirklich richtig toll. Habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Tue ich ja immer in den Podcast-Folgen meistens, aber zumindest Menschen immer kennenlernen und viele neue Themen durchaus auch. Das finde ich schon am Podcast immer richtig, richtig gut. Und mittlerweile hat sich ja einiges angesammelt, ne? Wir sind ja jetzt schon über 70 Folgen und da wir jetzt ja auch wieder geplant haben, unsere Frequenz ein bisschen anzuheben, rieche ich ja schon ein bisschen die 100. Freue ich mich schon drauf.
Dann können wir das 100-Jubiläum machen.
Genau. Und da bin ich auch schon am Überlegen, was genau wir dann machen. Aber da gucken wir mal, es sind ja noch ein paar Folgen bis dahin. Aber ich glaube, das könnten wir tatsächlich in diesem Jahr vielleicht noch knacken. Bin gespannt.
Können wir uns ja mal als Ziel setzen.
Oder Anfang nächsten Jahres. Ja. Nicht zu viel Druck, nicht zu viel Druck. Ja, bevor ich es wieder vergesse, weil das tue ich eben sehr oft, stelle ich mich vielleicht auch noch mal kurz vor. Eigentlich hört man mich ja immer in diesem Podcast. Ich glaube, es gibt bisher eine Folge, wo ich nicht mit dabei war. Die hat Ann-Sophie nämlich in die Hand genommen. Da ging es um Schlittenhunde. Ich weiß es ganz genau. Ansonsten bin ich eigentlich immer mit dabei. Ich bin Merle. Ich bin die Gründerin vom Clever Dog Campus. Ehemals gestartet vor, boah, wie lang ist das Jahr? 2018, als TARDIS and Friends, aus einer Laune heraus, weil ich mich fürchterlich darüber aufgeregt habe, wie viel Mythen und Unsinn und Quatsch über bestimmte Themen im Netz kursiert und ich da ein bisschen was für tun wollte, dagegen anzuwirken. Und ich glaube, das ist so ein Grundsatz, der zieht sich bis heute so durch. Damals noch gestartet, ich glaube, den ersten Artikel, die erste Podcast-Folge ging ja um Aujetski und um Hundekot ging es auch und um den Zyklus der Hündin und so weiter. Bis ich dann ein bisschen ausgeartet bin, was so meine Leidenschaft betrifft zum Thema Zucht und Genetik. Denn ich komme ja ursprünglich aus den Agrarwissenschaften und mein Fachbereich waren da Tierzucht und Tierhaltung. Und ich habe sehr, sehr große Leidenschaft für genetische Vorgänge entwickelt. Und das hat sich so ein bisschen dann weitergetragen in die Hundewelt. Und seither habe ich mich sehr, sehr arg hineingefuchst in die Hundezuchtwelt und insbesondere die Probleme, die dort auftreten und wie die Dinge zusammenhängen. Das ist so eine große Leidenschaft von mir in der Hundeszene. Ja, mittlerweile sind das denn jetzt auch schon über 8 Jahre, die ich mich mit den Themen so auseinandersetze. Und ja, bin nicht müde, das auch weiterhin zu tun. Und ja, und das ging halt immer weiter. Und aus so einer Laune heraus mal 1, 2 Blogartikel zu schreiben, kam dann noch der Podcast hinzu. Und dann bin ich immer so tiefer reingerutscht, meine wissenschaftsjournalistischen und fachjournalistischen Tätigkeiten auch irgendwie mehr in den Campus mit reinzubringen. Und dann kam unser Campus dabei, der erste Kurs bzw. die erste Seminarreihe rund um Hundezuchtthemen. Und dann ist es in den letzten 2 Jahren insbesondere auch immer schneller gegangen. Wir sind auch gewachsen. Wir sind ja mittlerweile ein festes Team von 5 Personen. Und haben dann auch noch ein paar Leute, die freiberuflich mit uns zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Fabia, die auch diese Podcast-Folge schneiden wird. Und bin da doch sehr happy, wie sich das alles so entwickelt hat. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Wie gesagt, jeden Tag was Neues zu lernen, weil das ist fast wirklich so. Ich bin ja noch sehr, sehr arg involviert in alle Bereiche, ne, sowohl von Projektmanagement, Entwicklung, Content Creation und bis hin letztendlich zu Marketing und Co., was dann alles dranhängt an so einem großen Projekt und auch an der Weiterentwicklung von neuen Ideen und so weiter. Mein Kopf steckt da doch noch überall sehr, sehr groß drin. Aber ich bin sehr dankbar, euch zu haben und freue mich auf alles, was noch kommt. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen ausgeartet in meiner Vorstellung. Beziehungsweise ich hoffe, ihr könnt euch jetzt so ungefähr vorstellen, wer hier dahinter steckt. Wenn ihr mal ein bisschen genauer sucht, dann findet ihr aber auch bei uns auf der Website und auch im Podcast noch die ein oder andere Folge, wo es noch ein bisschen detaillierter in die Vorstellung geht. Ja. Ja. Und jetzt haben wir uns ausführlich vorgestellt. Aber das sollte natürlich nicht der Hauptinhalt dieser Folge sein. Ich denke nur, das ist eine ganz coole Sache, wenn wir jetzt dieses gemeinsame Podcast-Format starten. Aber wir wollen natürlich vor allem über Themen sprechen, die uns aktuell so ein bisschen über den Weg gelaufen sind oder beschäftigen. Und ein großes Thema war natürlich in der letzten Zeit, ich nehme an für uns alle, Emotionen im Hundetraining, denn wir hatten eine große Veranstaltung, das Symposium, das im Ende Februar stattgefunden hat und das ist auch eins, das immer noch nachklingt, denn solche Projekte sind bei uns ja nicht nur mit einer riesen Vorlaufzeit verbunden, dass wir da recherchieren, die Dozentinnen raussuchen, überlegen, wie genau wir das didaktisch aufbauen können und so weiter, sondern natürlich auch noch im Nachhinein, dass so ein bisschen Revue passieren und auch die ganzen Eindrücke, die wir alle mitgenommen haben, denn wir sind ja fast alle auch live mit dabei, im Vordergrund oder im Hintergrund und nehmen das Ganze natürlich auch von A bis Z auf. Und da bin ich tatsächlich auch immer noch so ein bisschen für mich selbst persönlich im Nachklang, denn ich finde, wir hatten da wirklich einige Sachen dabei, wie zum Beispiel auch das Thema Schlagfertigkeit von der Dagmar Spillner, das auch bei mir, dass ich mir auch noch das ein oder andere Mal nachträglich noch mal zu Gemüte geführt habe, weil ich das total spannend finde. Und auch das Thema mentale Gesundheit ist ja nicht nur in der Hundewelt, sondern auch allgemein ein Thema, was ich total wichtig finde. Und daher bin ich auch sehr dankbar, dass wir das alles gemeinsam geschaffen haben.
Ja, es ist schon, also ich finde, das ganze Symposium wirkt auch immer noch total nach. Und da bist du schon einen Schritt weiter als ich, weil ich wollte mir nämlich alles nochmal angucken, aber habe es einfach noch nicht geschafft. Und es sind so viele Dinge, finde ich, auch hängen geblieben, die vielleicht jetzt gar nicht mal so sehr mit Hund zu tun haben. Einfach dadurch, dass man die Möglichkeit hatte, mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zu sprechen und gerade auch so in die psychologische Richtung. Da ist ja klar, dass es dann auch ganz viel abseits von Hund ist. Und mir zum Beispiel ist ein Satz besonders hängen geblieben, der eigentlich ja schon irgendwie sehr banal ist und vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Symposium zu tun hatte. Aber der ist, ich bin da, wo meine Füße sind. Und der Satz klingt erstmal so einfach, ich bin da, wo meine Füße sind. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, der ist so tiefgehend, dieser Satz. Und man kann den auf so viele Ebenen verwenden, egal ob das jetzt im Privaten ist, ob das mit dem Hund ist. Ich habe dem auch tatsächlich jetzt, wie lange ist es jetzt her? Nicht mal einen Monat, wo das Symposium war. Ich konnte den auch in meinem Training schon so viel einsetzen, weil ich bin da, wo meine Füße sind, ist halt auch, ich bin im Hier und Jetzt. Und wenn wir mal überlegen, unsere Hunde sind ja auch im Hier und Jetzt. Die machen sich keine Gedanken mit, was ist in der Zukunft oder was war in der Vergangenheit, sondern die leben einfach in dem Moment und genießen den Moment, wie der ist. Also hoffentlich genießen sie ihn. Natürlich gibt es auch für den Hund nicht so schöne Momente. Aber dieses Ganze, ich mache mir irgendwelche Stressgedanken, weil ich muss noch dieses und jenes tun. Oder auch Gedanken über die Vergangenheit. Ich habe jetzt dieses und jenes gesagt oder gemacht und was hat das für Auswirkungen? Das ist manchmal, glaube ich, so schädlich für uns. Und wenn man dann einfach mal sagt, so, ich hatte zum Beispiel am Wochenende einen Social Walk. Und das habe ich tatsächlich, diesen Walk habe ich unter das Motto gesetzt. Habe gesagt, ihr seid jetzt alle da, wo eure Füße sind. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr so drüber nachdenkt, was ist denn später oder irgendwas, sondern genießt einfach mal den Moment. Weil ich finde, das sollten wir auch öfters mal machen. Dass wir wirklich mehr im Hier und Jetzt sind. Und das genießen, was wir hier so haben, ohne wieder zu denken, ah, ich muss aber gleich noch dieses und jenes tun und ich muss ja noch einkaufen und wie auch immer. Und das ist irgendwie so dieser Hauptsatz, der bei mir so hängen geblieben ist, fand ich schon total faszinierend. Das ist ja einfach Wahnsinn.
Ja, das ist auch schön. Ich glaube auch, was das Symposium auch so ein bisschen bei mir in letzter Zeit gemacht hat, nochmal, dass mir nochmal mehr bewusst geworden ist, wo so für uns auch im Campus so ein großer Fokus liegt und wo auch aber eine große Herausforderung liegt, weil für uns war ja schon immer klar, dass wir eine sehr unabhängige Plattform sind, dass wir wissen, unabhängig von irgendwelchen philosophischen Vorstellungen und Ideologien, präsentieren, dass wir offen sind für alle, dass wir offen sind für einen Diskurs und für einen Austausch untereinander und vor allem auch, ich sag mal, einen geschützten Raum auch bieten für alle, die das wollen. Denn ich finde, das ist etwas, das kommt in der Hundeszene viel zu kurz und ich schätze diesen Austausch mit so vielen Menschen, mit unterschiedlichen Einstellungen zum Leben, mit unterschiedlichen, ja, auch Lebensläufen. Das ist ja auch was ich im Podcast unfassbar schätze. Ja, so, so sehr, weil ich finde, man kann von so vielen Menschen auch lernen, was den Blick auf das Leben betrifft. Und gerade bei diesem emotionalen Thema, das wir jetzt ja im Symposium behandelt haben, was ja auch wirklich so ein bisschen was Besonderes für uns durchaus auch war, in die Richtung zu gehen, das finde ich doch herausfordernd, aber sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Ja. Gut, dass du es noch gesagt hast. Es war wirklich herausfordernd, aber im positiven Sinne herausfordernd. Weil halt eben die ganze Hundebubble ist so gespalten und man will es irgendwie jedem recht machen, aber man schafft es nicht, jedem recht zu machen. Und da finde ich es total schön und total wichtig, dass wir dann sagen, wir wollen der geschützte Raum sein. Hier gibt es wissenschaftlich fundierte Infos. Wir stellen uns auf keine Seite, sondern wir sind neutral. Hier ist jeder willkommen. Dass wir so wirklich in diese ja, in diese Richtung gehen, uns unsere eigene Richtung eröffnen.
Dabei ist natürlich auch klar zu sagen, ne, das eine ist ja, dass man sagt, man ist sehr wissenschaftsorientiert und unterwegs, aber bei vielen Themen gerade, umso näher das zur praktischen Anwendung kommt.
Ja, desto weiter weg geht man von der Wissenschaft.
Nein, desto schwieriger ist das halt, sag ich mal, da ohne Interpretation der Erkenntnisse, die man vorliegen hat, auszukommen. Und das ist natürlich eine Schnittstelle, die durchaus mit großen Herausforderungen einhergeht, ist das richtige Wort. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, an dem so eine gewisse Ambiguitätstoleranz ins Spiel kommt. Und das ist halt was, sage ich mal, was wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Fahne schreiben, weil ich glaube, dass
man... Dann müsst ihr mir das Wort aber einmal definieren, bitte.
Genau, also ich glaube, es ist einfach die Mehrdeutigkeit eines Zustands und auch von Ungewissheiten aushalten zu können. Ich glaube, das ist so die vereinfachste Darstellung, die man geben kann.
Weil es ja nicht irgendwie Naturgesetz gibt, dass es nur eine Wahrheit, eine Richtigkeit über irgendwas gibt, sondern dass sie auch parallel existieren können. Also
was für mich ehrlicherweise dann, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang relativ schwierig war, weil ich aus trainerischer Sicht halt ganz klar aus einer Linie herkomme und da auch trainerisch halt, ich muss es einfach so ein bisschen voneinander trennen, auch nach wie vor dazu stehe und auch da bleibe und mich da sehe. Aber trotzdem ist halt die Arbeit im Campus nochmal eine ganz andere. Und ich finde, das ist umso wertvoller, weil nur weil man jetzt sagt, jemand hat eine andere Trainingsansicht als ich, heißt es ja nicht, dass ich den per se ausschließen sollte und dem per se nicht zuhören sollte. Weil gerade weil er andere Ansichten hat, kann ich ja davon dann auch wieder lernen, weil man kann sich immer von jedem irgendwas mitnehmen. Und diese Erkenntnis erstmal zu haben, nur weil ich dann denke, okay, das ist Name XY, der trainiert so und so, will ich nichts von hören. Und dann aber dann doch mal offen zu werden und zu sagen, ich höre jetzt mal zu und ich schaue, was es gegenüber mir zu erzählen hat. Und das ist so wertvoll und das hat mir schon so, so unfassbar viel gebracht. Auch wenn ich nach wie vor für mich selber sage, meine Philosophie ist diese und jene, aber mich deshalb vor anderen zu verschließen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Man nimmt sich immer das raus, was für einen selber gut ist. Und auch wenn man dann im Nachhinein nur sagen kann, ist nett gehört zu haben, aber ist nichts für mich selber, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber irgendwie und irgendwo kann man sich immer was mitnehmen. Und das habe ich auch echt hier im Campus gelernt und absolut schätzen gelernt.
Ja, ich glaube auch, dass das etwas ist, das ist überhaupt nicht einfach. Man muss dazu natürlich auch sagen, also wir haben ja bei uns im Campus, der Fokus liegt ja absolut nicht auf Praxis, ne? Aber wir haben natürlich zu gewissen Themen Expertinnen, Dozentinnen, Referenten und Referentinnen, die aus der Hundetrainer-Szene kommen, die Hundetrainer oder HundetrainerInnen sind oder Verhaltensberater, Verhaltensberaterinnen etc. Und die natürlich auch abseits des fachlichen Wissens, das sie vermitteln, auch entsprechende, wie du es gesagt hast, philosophische Vorstellungen haben. Und das ist vollkommen fein. Und ich glaube, uns ist vor allem wichtig, dass wir das auch so beibehalten, dass bei uns einfach jeder und jede herzlich willkommen ist, sowohl aktiv mitzumachen, als auch zuzuhören. Und für mich ist es einfach im Persönlichen ein riesengroßes Anliegen, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen, in der Hinsicht, dass sie eine Offenheit mitbringen und dass sie dafür auch einen Schutzraum bei uns bekommen. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch merke, das ist unfassbar schwierig. Ne? Das merken wir auch durchaus auch manchmal in der Community. Wir haben es tatsächlich nicht so häufig, dass sich in Diskussionen hitzig angegangen wird. Aber dass man das durchaus natürlich auch schon mal hat, dass Menschen sich da nicht einer Meinung sind. Aber ich finde, um miteinander klarzukommen, braucht es halt nicht immer eine Meinung. So, Punkt. Es hat natürlich alles seine Grenzen und da sind wir uns auch alle einig und wir haben natürlich auch Leitlinien, wo wir sagen, so, das ist natürlich unser Rahmen, ne? Stichwort tierschutzwidrige Sachen, die wollen wir nicht bei uns haben. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zum Beispiel, Menschen, die sich auch außerhalb der Hundeszene, sag ich mal, gegenüber anderen nicht gut verhalten oder Dinge machen, die gegen Recht verstoßen etc. Das ist was natürlich auch bei uns ganz klar Grenzen sind. Und da versuchen wir auch ganz arg drauf zu achten. Am Ende des Tages muss man auch immer sagen, dass man den Menschen natürlich egal, und ich glaube, wir zeichnen uns schon sehr dadurch aus, dass wir sehr, sehr intensiv und gewissenhaft recherchieren, nur vor den Kopf schauen kann und nicht da rein. Aber ich glaube, bisher sind wir immer doch recht gut gefahren und freuen uns immer über unsere Dozentinnen und auch über unsere Gäste und Gästinnen im Podcast. Und bei den allermeisten freuen wir uns auch immer auf ein Wiedersehen, so würde ich das formulieren.
Aber letztendlich, wie du ja auch gesagt hast, man muss einfach mal miteinander reden und nicht übereinander reden. Wenn sich alle zusammen, also jetzt natürlich abseits von tierschutzrelevanten und sonstigen Themen, aber einfach, wenn man unterschiedliche Ansichten hat, einfach mal miteinander reden, sich austauschen, kommunizieren. Es wird viel zu wenig einfach gemacht.
Ja, also ich glaube, ich würde da niemandem die Pistole an den Kopf drücken und sagen, du musst das, du musst das, du musst das. Ja. Ich finde das völlig legitim, wenn jemand sagt, er möchte das nicht. Ja. Solange es eine friedliche Koexistenz ist, ne? Und nicht in so einen ich hau auf alles drauf, was mir nicht passt, Zustand geht und sich auf Kosten anderer irgendwie bereichert wird. Aber ich möchte mit dem Campus einfach auch Menschen anbieten, das zu tun. Ja. Aber muss auch ganz klar sagen, der Campus ist ja, das ist ja nicht die eine Hauptaufgabe des Campus. Ich finde, das ist so ein Nebeneffekt. Denn ja, wir, die meisten Themen, die wir behandeln, sind ja wirklich aus einer sehr sachlichen Sicht, die sich jetzt nicht explizit ums Hundetraining drehen, sondern viel drumherum, viel Wissen rund um den Hund, Gesundheit, Zucht, Genetik, Ernährung und natürlich auch verhaltensbiologische Themen. Aber das Hundetraining ist ja bei uns etwas, das durchaus natürlich immer irgendwo mitschwebt, weil wir natürlich auch sehr, sehr viele HundetrainerInnen in unserer Community haben und auch unter unseren Kundinnen haben, was natürlich auch wir sehr zu schätzen wissen und wo wir uns natürlich auch ein bisschen drauf ausrichten. Aber genau, unser Fokus liegt ja nicht auf Vermittlung von Inhalten explizit in der Praxis. Und das wird es auch nicht werden. Und ja, aber dennoch wollen wir die Möglichkeiten bieten, wenn man sich austauschen möchte, das dann auch zu tun und voneinander zu lernen. Und da bin ich wirklich glücklich, dass wir auch sowohl im Podcast als auch unter den Dozierenden die unterschiedlichsten Leute haben. Das macht mich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich.
Aber genau, ich denke, manchmal ist ja auch gar nicht, weil ja eben dann ein Wert an sich sozusagen schon ist und ist dann diese Diskussionsplattform oder wie auch immer das Angebot zu bieten und das überhaupt halt konkret zu benennen. Daraus muss ja auch erstmal nichts folgen, konkret, auch wenn es das ja irgendwie tut innerhalb von irgendwelchen Veranstaltungen, sondern genau, allein das auszusprechen und sozusagen ja irgendwie als eigenen Diskussionsgegenstand und natürlich als Methode an sich irgendwie zur Verfügung zu stellen, anzusprechen. Und das ist ja dann eben auch nur der eigene Versuch, das zu tun. Da hat man ja dann trotzdem unter Umständen irgendwie selber blinde Flecken oder wie auch immer. Oder man erkennt oder man merkt ja trotzdem immer wieder, oh, eigentlich war man sich schon irgendwie so sicher und dachte, man kennt irgendwie alles. Und dann läuft einem doch noch mal was über den Weg, wo man sich denkt, okay, das reiht sich jetzt doch noch mal ganz anders in mein Meinungsbild oder wie auch immer irgendwie ein. Aber da sind dann vielleicht sogar diese Begriffe von Ambiguität und Ambivalenz, die wir irgendwie gerade hatten, kann man dann darauf anwenden, weil, genau, ich habe da kurz was nachgelesen und wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, genau, dann geht es bei Ambiguität tatsächlich, es wird irgendwie unterschiedlich definiert, aber geht es eigentlich eher um so tendenziell ein bisschen was Objektiveres und so eine Toleranz gegenüber halt so Unsicherheiten, Ungewissheiten, und Ambivalenz ist meist so, dass er so verwendet, quasi innerhalb der eigenen Person, innerhalb des subjektiv eigenen Denkens, auch da geht es tatsächlich oft eher um widersprüchliche Sachen, die man eben ja toleriert oder in sich vereint oder abwägt oder als gegeben hinnimmt. Genau, also so ein bisschen ganz vereinfacht gesagt, so dieses objektiv versus subjektiv, auch wenn man, wie gesagt, das jetzt sehr vereinfacht ist. Genau, und dann halt auch einerseits dieses Ungewisse und das Widersprüchliche, das sind so ein bisschen die Sachen, wie sich das gegeneinander abgrenzt. Genau, und ich denke, es ist halt eben auch immer wichtig, oder gerade eben, wenn dann so einerseits eine Veranstaltung an sich irgendwie vielfältig ist oder man generell halt so manchmal auf Dinge gestoßen wird, die man vielleicht sonst nicht gehabt hätte, da denke ich auch immer, es ist halt auch wichtig, dass einfach immer selber sein kritisches Denken und seine Diskussionsfähigkeit irgendwie zu schulen, dass man halt, was man doch irgendwie noch relativ oft sieht und was ich umgekehrt immer eher sympathisch finde, wenn Leute es nicht tun, wenn man aus vielleicht auch berechtigten Gründen irgendwie anderer Meinung bei irgendwas ist und trotzdem einer Gegenseite zugestehen kann, dass sie ein richtiges Argument hat und das nicht einfach nur, weil es von der Gegenseite kommt, irgendwie als nichtig darstellen so. Und genau, das hat natürlich auch ein bisschen mit dem dann eigenen Zurücktreten, der, ja, weiß nicht, manchmal bestimmt dann ja dann doch vielleicht eher die Identität oder die, also im übertragenen Sinne irgendwie, oder das Emotionale, das, und da halt so versuchen, da zumindest ab und zu den Abstand zu wahren, was jetzt nicht heißt, dass man irgendwie nicht mehr Mensch sein darf oder so. Aber genau, halt so ein bisschen so grundsätzliche Dinge, wo ich irgendwie auch schon, ja, das an verschiedenen Sachen einfach, auch in den verschiedenen Bereichen, die mich so irgendwie wissenschaftlich oder gesellschaftlich, wie auch immer, interessieren, das ist eigentlich, kann nie schaden. Und wie gesagt, das ist ja dann unabhängig davon, dass gewisse Grundwerte irgendwie, ich finde, das kann man irgendwie im Allgemeinen, in vielen Alltagsdiskussionen kann man halt immer sagen, das sind die Menschenrechte und es können halt sonst vergleichbare Dinge irgendwie sein. Das muss ja nicht daran rütteln, sozusagen. Es gibt ja darüber noch so viel, dass man sich konstruktiv streiten kann, quasi. Genau, irgendwie deswegen, also ja, allgemein immer wieder an solchen Sachen das schulen, oder selbst wenn man irgendwie das Gefühl hat, ach, das ist ja schön, das hat mich alles bestätigt, sich zu fragen, ja, warum hat das mich bestätigt, oder was hätte es gebraucht, quasi, um irgendwie mich da anders herauszufordern oder so, also so ein bisschen spielerisch damit umzugehen.
Man bewegt sich damit natürlich auch in einem großen Spannungsfeld, ne? Wir kennen das ja alle auch, sag ich mal, aus einer gewissen, ja, aus einem gesellschaftlichen, ich mag es gar nicht Diskurs nennen, weil es ist häufig gar nicht Diskurs, aber aus ganz anderen gesellschaftlichen Bezügen, die wir aktuell alle miterleben, dass es häufig eben gar nicht erst zu einem Diskurs kommt, sondern dass es manchmal auch so dieses gibt, es werden zum Beispiel Fakten aufgezeigt und es wird gezeigt, gesagt, nein, das sehe ich aber anders. Das ist natürlich was anderes, als sachlich über Dinge, die man auslegen kann, zu diskutieren und auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Und auch, ja, natürlich gibt es in der Wissenschaft auch sehr, sehr häufig Dinge, die diskutiert werden müssen, weil man keine klaren Aussagen bisher treffen kann und sich die Wissenschaftler auch überhaupt nicht einig sind. Das ist ja auch Inhalt von Wissenschaft, wie sie gestaltet wird. Denn wissenschaftlicher Diskurs ist ja auch etwas, was viele, ich sag mal, Laien, die nicht in der Wissenschaft drin sind, gar nicht so mitkriegen, ne? Wie Wissenschaftler sich auch gegenseitig die Köpfe einschlagen auf der Suche nach richtigen Antworten. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Aber das andere ist halt, wenn es tatsächlich Dinge gibt, wo die Wissenschaft sich sehr einig drüber ist und dann von Leuten random im Internet in einen Kommentar geschrieben wird, nein, das sehe ich aber anders. Das ist so dieses eine Extrem. Und das andere ist es halt, dass man wirklich genau das, was Ann-Sophie gesagt hat, sich auf einen Diskurs einlässt und sagt, ja, okay, das, was du sagst, das mag irgendwie stimmen oder das klingt irgendwie sinnig, aber ich habe da doch einen anderen Ansatz, daran zu gehen. Oder das und das, was du sagst, ist sicherlich korrekt, aber ich geh so und so an eine Sache. Das sind ja nochmal zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und das ist, finde ich, so ein Spannungsfeld, wenn man versucht, das irgendwie zu beschreiben und irgendwie zu greifen, wie man das irgendwie auflösen will, ist das immer gar nicht so einfach. Denn das kommt immer so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man solche Dinge aufdröseln will und miteinander umgehen will. Und ja, finde ich auch immer gar nicht so einfach, weil das kennen wir tatsächlich in unserem Social-Media-Alltag zu Genüge, wenn man etwas schreibt. Ich muss mich daran erinnern, an einen Post, den wir gemacht haben, zum Beispiel zum Thema mit den PFAs im Schaum an Stränden, dass sich die da entsprechend anreichern in dem Schaum, der ja durch gewisse Algen gebildet wird. Und wenn dann einfach ein Kommentar kommt, wo dann drunter steht, nee, das stimmt nicht, dann bleibe beim auch manchmal kurz und denke mir so, wow, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das ist was, da haben sich viele Leute mit beschäftigt. Wir haben die ganzen Informationen genommen und sie da einmal kompakt zusammengefasst und dann wird einfach nur drunter geschrieben, nee, stimmt nicht. Sowas findet man heute leider auch sehr, 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 sehr oft. Ne?
Das, ja, es ist zumindest heute für alle sichtbar.
Ja, es ist total sichtbar.
Gab es schon immer.
Das ist immer, wenn aber irgendwas nur ansatzweise viral geht, dann hat man immer mehr als eine Handvoll solcher Aussagen
dazu. Das wurde dann früher auf dem Marktplatz verhallt und der Marktschreier hat darüber geschrieben, wobei das ist jetzt auch eine sehr klischeehafte Auslegung, aber
und das genau, ist natürlich dann eine ganz...
Bin auch ich nicht frei. Jetzt.
Nein, ja, aber Ann-Sophie schreibt auch immer drunter mit einem falschen Account. Sie sagt auch immer, stimmt nicht. Ne? Bei den eigenen Sachen, einer, die sie selbst recherchiert hat.
Stimmt nicht. Ja. Das ist doch so wie dieses, es gibt so ein... irgendwie Mathe oder irgendwelche Matheforen, wo es, glaube ich, um Integrale oder so ging. Und da ist seit mehreren Jahren doch so jemand, also das ist eigentlich, ich glaube, es ist eigentlich so ein Nischending und dann wurde schon irgendwie so populär, dass es jetzt irgendwie alle Leute wissen.
Ich kenne es jetzt auch so, das ist so ein Frauenname, aber ich weiß ihn gerade auch nicht mehr.
Ja, glaub, da haben sie nicht irgendwie, hat irgendwie einer immer was reingeschrieben und dann hat ein anderer, dann wurde das immer ganz schnell gelöst und in Wahrheit war das immer derselbe, der die Frage und die Antwort geschrieben hat.
Genau. Und andererseits, aber ohne, also das ist jetzt irgendwie das aktuellste Beispiel, aber es ist ja sowieso immer so der scherzhafte Ratschlag, wenn du irgendwie in einem Forum oder was weiß ich, in irgendeinem sozialen Medium auf Reddit oder was weiß ich, wenn man da was fragt, keine Antwort kriegt, einfach mit einem anderen Account eine falsche Antwort runterschreiben, weil Leute einen immer viel lieber korrigieren.
Als alleine genau, die richtige Antwort zu geben, ne? Ja.
Ja, oder natürlich, also das stachelt ja irgendwie vielleicht auch einfach irgendwie an. Und ich finde auch generell, auch wenn Leute irgendwie dann nur sowas drunter schreiben wie, nee, das ist nicht so. Also das darf man auch manchmal nicht zu sehr durchdenken, so, aber manchmal, gerade weil das ja oft wiederkehrende Muster und so weiter sind, frage ich mich dann eben einfach doch schon so, okay, was hat jetzt irgendwie, was sind die drunterliegenden Prozesse, die eben dann dazu führen, dass man eben sowas dann hinschreibt oder in welchen Situationen vielleicht sind es dann bei einem selber nicht die Sachen, wo man irgendwelche Sachen kommentiert, aber in welchen Situationen wirken vielleicht bei mir die gleichen Prozesse? Was ist irgendwie das Menschliche an diesem Prozess? Wie ist es erklärbar, dass ich versuche, das dann auf die Ebene zu heben, damit
aber ich glaube, es ist wieder sehr müßig. Fantas
dran finde und nicht.
Es ist sehr müßig. Und Ann-Sophie, ich muss sagen, du bist nicht der Typ, dem das passiert. Ich glaube es nicht, weil ich habe das ja auch häufig, das ist vielleicht ein kleiner Fun-Fact für alle, die jetzt zuhören, hat sich jetzt schon gelohnt, die Podcast-Folge zu hören, ich werde jetzt einen Fun-Fact über Ann-Sophie erzählen, denn immer wenn ich auf Instagram unterwegs bin, ob es privat ist oder beruflich und ein Reel angucke und dann sage ich, oh, das finde ich gut, dann sehe ich immer schon, Ann-Sophie hat es geliked, Ann-Sophie hat es geliked.
Genau, ich kann liken, aber nicht kommentieren, das ist irgendwie nicht bei mir veranlagt, darüber muss ich leider viel zu lange nachdenken. Ich mein,
ja, das ist es halt. Deswegen, Ann-Sophie, genau deswegen würde es dir nicht passieren, dass du einfach drunter schreibst, stimmt nicht. Vor allem auch, weil wenn du etwas liest und das macht, glaube ich, auch die Arbeit aus, wie wir sie machen, dann wird erstmal ganz ausführlich hinterfragt und ganz ausführlich erstmal nachgeguckt, wie denn die Lage wirklich ist. Und das ist der ganz große Unterschied. Und das ist auch das, was mich manchmal echt so den Kopf schütteln lässt, weil ich denke, wir haben uns so viel Mühe gegeben, dass zu schreiben und die meisten Leute sehen ja gar nicht, was hinter so einem Post steckt. Ne? Viele Leute, ne, Instagram, TikTok und Co., die bestehen ja daraus, dass Schnell-Content, der nicht wirklich relevant ist, rausgehauen wird. Und die Leute sind das gewohnt, dass das passiert. Alles ganz, ganz schnell, alles möglichst wenig denken. Und wir, bei uns sieht es ja ein bisschen anders aus, wie auch bei vielen anderen Leuten, die sich im Wissenschaftskommunikationsbereich befinden. Da wird sehr, sehr, sehr viel Mühe in so kleine Schnipselchen gesteckt. Und man überlegt wirklich, wie kann man es so formulieren, dass es gar nicht falsch verstanden werden kann? Wie kann man es so formulieren, dass es auch wirklich korrekt ist? Und dass man zum Beispiel auch keine falschen Aussagen trifft, die jetzt gar nicht zutreffend sind. Und das ist wirklich so ein langwieriger Prozess, den wir natürlich mittlerweile auch sehr routiniert haben. Aber, und dann schreibt jemand drunter, stimmt nicht, ich weiß es besser. Oder gut ist auch immer, stimmt nicht, meine Tierärztin sagt was anderes. Oder stimmt nicht, ich bin im medizinischen Bereich tätig, deswegen stimmt das nicht. Deswegen habe ich die Kompetenz, das zu sagen, ohne halt wirklich explizit auf den Inhalt einzugehen. Das sind ja so Standarddinge. Und dann kann ich echt immer nur den Kopf schütteln. Ne? Das heißt ja nicht, dass man nicht auch Fehler machen kann, aber das ist ja keine Art der Diskussion. Ne? Fehler können ja jedem passieren. Auch in noch so guten Recherchen kann man Dinge übersehen. Und dann ist cool, wenn man darauf hingewiesen wird. Aber wenn dann etwas wirklich unsicher ist, ja, ich weiß nicht. Ich muss jedes Mal wieder drüber lachen. Und es passiert halt nicht selten. Aber ich glaube, das kennen alle.
Ich versuche da auch immer, mir das irgendwie so zu erklären, weil ich das mich auch mal eine Zeit lang gefragt habe, auch so während Corona, wo man irgendwie auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis oder so dann irgendwelche gewissen Sachen mitgekriegt hat, wie Leute irgendwie an Verschwörungstheorien anhängen und so. Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, da dachte ich so, okay, eigentlich machen die Leute ja quasi schon was richtig, nur fehlgeleitet. Das ist quasi wie so eine Verschlimmbesserung. Eigentlich sind sie ja, es ist ja gut, kritisch zu sein. Man kann ja, ja auch total. Allen möglichen etablierten Institutionen gegenüber kritisch sein. Aber das ist halt in die Richtung fehlgeleitet, dass sie dann auf der einen Seite irgendwie halt gewisse Sachen aufbauschen, zu denen kann ich gar nicht mehr vertrauen, auf der anderen Seite dann halt vermeintlich Alternativen haben, denen sie dann vertrauen, wo andere Sachen im Argen liegen, die halt nicht mehr bewertet werden, wo ich dann irgendwie immer das Gefühl habe, auch dieses, weil es gibt ja eben durchaus auch Sachen, da gibt es dann vielleicht total viele Studien dazu, die sind aber alle schlecht und dann könnte man theoretisch daraus irgendwie so ein Wording machen, wie ja, aber Studien haben doch gezeigt und vielleicht ist jemand wirklich sehr belesen und keine Ahnung, kritisch denken darüber seit schon Jahrzehnten und sagt dann so, ja, es gibt zwar diese Studie, aber erstens haben die nicht die Qualität und aus meiner Sicht ergibt sich das, das ist aber nicht belegt, das könnte ja tatsächlich in so einem sehr isolierten Fall dann irgendwie eher stimmen und so. Und ich habe ich habe einfach das Gefühl, das ist dann eben, da geht es nicht darum, dass die Leute so kritisch denken, kann ja irgendwie quasi fast jeder oder macht auch jeder im Alltag irgendwie. Genau, aber da ist es dann halt eher so, dass man vielleicht dann noch ein bisschen auch wissen muss, warum kann ich wem irgendwie vertrauen und zu welchem Grad, weil faktisch kann man halt, egal ob man jetzt an irgendein alternatives Schwurbelinstitut irgendwie glaubt oder eine, keine Ahnung, respektierte Einrichtung oder wie auch immer, genau, es geht ja eigentlich da immer um Vertrauen und wem überlasse ich quasi, dass die schon die richtigen Informationen für mich rausfiltern werden. Und ich glaube, da liegt dann halt oft eher die Skill-Issue quasi begraben. Weil genau, rein theoretisch ist es ja eben gut, auch herkömmliche Sachen zu hinterfragen, aber mit der Vehemenz, der das teilweise geschieht, dass man sich dann so darauf einschießt, dass da so eine grundlegendere Sache dahinter ist, als dass man sich
vor allem halt ohne wirklich sachliche Grundlage, ja, ne? Weil das ist ja genau. Auch dieser Klassiker. Ich glaube, das müssen wir gar nicht. Ich glaube, jede, die uns folgt, die uns zuhört, die regt sich häufig genug über solche Dinge im Internet auf und kennt das und leidet da auch mit uns mit. Ja, was da so die Mechanismen sind und dass man sich immer fragt, wie kann. Aber das ist am Ende des Tages auch sehr müßig. Ich sage mir dann auch immer selbst, einfach so weitermachen. Ich habe ein reines und gutes Gewissen, wie ich arbeite. Und so machen wir einfach weiter. Und ich glaube, von sowas darf man sich nicht aufhalten. Dann ist ja nämlich auch wieder dieses Thema, wenn man sich an sowas aufhält, dann gibt man den Leuten, die es absolut nicht verdient hätten, irgendwie die Aufmerksamkeit, die man denn stattdessen lieber bei den Leuten auch einfach platziert, die es zu schätzen wissen, ne? Das ist so eine Social Media Regel für Content Creator, die glaube ich super super wichtig ist. Aber da liegt bei uns ja auch nicht der Fokus, ne? Wir sehen uns da ja auch mehr als Service Agentur, ne? Also dass wir Sachen posten für Leute, die es interessiert, Informationen rauszugeben.
Serviceagentur mit Service-Mentalität. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch so ein Alltagsweisheit natürlich irgendwie, ne, dass man, vor allem finde ich, da werden auch irgendwie so Prinzipien, die schon vorher anklangen, irgendwie nochmal klar. Das ist irgendwie, es gibt ja einerseits so, was man ja einfach gerade in Teilen der Wissenschaftskommunikation, da kenne ich mich auch zu wenig in der Geschichte davon aus, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass halt vieles auch aus irgendwie Sach- oder Geschichtszwängen kam, so wie zum Beispiel, dass man halt die Klimakrise kommunizieren muss und so weiter und so fort. Und natürlich kann man das nicht darauf runterbrechen, aber oft ist das ja eher so ein Wiedergeben, Einordnen und so. Und natürlich gibt es da auch kreative Aspekte, aber es gibt ja auch quasi Möglichkeiten, aufgrund von Wissen eben neue Ideen, neue Fragestellungen zu entwickeln. Und ich finde, das kommt halt dann oft genau dabei zu kurz, wenn man immer nur wieder damit beschäftigt ist, halt immer wieder zu coinen, irgendwie Sachen, die eigentlich schon so da sind. Und man sagt ja auch irgendwie dieses, was irgendjemand an Schwurbelsachen in einer Minute aufstellt, kann man in 2 Stunden nicht widerlegen, so ungefähr. Das ist natürlich an sich schon einfach eine faktische Asymmetrie gegeben irgendwo. Aber dass halt man darüber, gerade wenn man in diesen Bereichen ist, und natürlich sind jetzt von der Wichtigkeit vielleicht nicht vergleichbar, das muss es ja auch gar nicht, aber eben zum Beispiel Klimakrise, Biodiversitätskrise, also so
Qualzucht beispielsweise auch.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist jetzt nicht, ich wollte das so in eine Reihe stellen und deswegen sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt gleichwertig.
Ja, da gehen bei mir die Lampen an, weißt du ja, ist ja klar. Die anderen Themen beschäftigen mich natürlich auch, aber wenn wir jetzt an den Campus denken, dann ist das natürlich auch ein riesengroßes Thema, was wir auch immer wieder thematisieren, denn da muss man sich einfach die Frage stellen, wie zur Hölle kann es sein, dass diese Themen immer noch so existieren, obwohl Leute aus der entsprechenden Fachrichtung, also zum Beispiel Populationsgenetiker, Biologen, Agrarwissenschaftler, weiß was ich, die sich schon so lange mit diesem Problem beschäftigt haben, die es da gibt, dass man einfach nicht drauf gehört hat. Ne? So das beste Beispiel. Und dann steht man heute da und denkt sich, oh Gott, wir haben ein Problem, das existiert erst seit vorgestern. Und nein, das tut es nicht. Und das ist wirklich was mich unfassbar frustriert. Jetzt habt ihr mich schon wieder, jetzt bin ich vollkommen drin. Aber wo ich mich wirklich frage, wie kann das sein? Ne? Weil wir haben ja zum Beispiel auch, ich meine, sehr groß mit dabei, gerade im aktuellen Diskurs sind ja auch, sehr viel Tierärztevereinigungen, Tierärzte an sich. Und da frage ich mich immer, ich glaube, dass eigentlich sehr, sehr viele TiermedizinerInnen schon sehr, 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 sehr lange, über Jahrzehnte eigentlich dazu in der Lage gewesen sein sollten, die Problematiken zu erkennen, wieso es erst so spät was passiert. Das ist bei mir immer so eine Frage, die ich mir stelle, gar nicht irgendwie, um irgendwelche bösen Absichten zu unterstellen, aber weil ich darauf noch keine zufriedenstellende Antwort irgendwie bekommen habe, die wirklich sagt, okay, daran daran liegt es, dass die erst heute so intensiv drüber sprechen. Ja, das frage ich mich wirklich schon sehr, sehr oft, weil gerade so in der Populationsgenetik und so weiter ist das ja wirklich schon jahrzehntelang ein riesengroßes Thema, aber in der Hundezucht hat man immer dankbar abgewunken und gesagt, ist ja kein Problem, wir wissen schon, was wir tun. Ne?
Ich glaube, oder genau, vielleicht mache ich dann meinen Satz von vorher nachher zu Ende, weil ich glaube, bezogen auf das Thema ist es halt tatsächlich, das ist jetzt einfach nur eine Unterstellung, da bin ich dann auch zu wenig geisteswissenschaftlich bewandert, wäre soziologisch sonst mal interessant, weil ich halt einfach glaube, gewisse irgendwie Gesellschaften wie unsere oder eben auch die unsere, dass die einfach so stark auf ganz verschiedenen Ebenen geprägt sind durch die Rassehundezucht und eigentlich immer nur einen großen Vereinstruktur, Geschichte und so weiter. Und ich glaube, also ich kann das gar nicht alles einzeln beziffern, aber ich glaube, das ist einfach so gesellschaftlich drin, dass man sich da von sich selber nur ganz schwer irgendwie lösen kann, so wie faktisch auf der Welt irgendwie man ganz unterschiedlich bewertet, welche Tiere man irgendwie isst und als Haustier und sowas hat. Selbst das ist ja für viele unvorstellbar und das ist noch viel genauer zu benennen, aber das ist, glaube ich, so eine Sache, der können wir uns kaum eben so bewusst sein, weil das einfach so auch so alternativlos, so monopolmäßig irgendwie da drin ist. Und
ja, klar.
Die meisten Tierärzte sind auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen, so das soll jetzt niemanden in Schutz nehmen oder so, aber ich glaube, manchmal ist das so eine mega stumpfe, aber doch einfache Erklärung für viele Sachen. Andererseits haben natürlich auch
vielleicht
gewisse Anstöße für diese Kampagnen aus der Tierärzteschaft wiederum. Aber ich wollte eigentlich nur, weil ich das nämlich sagen, so genau halt so Klimakrise, Biodiversität und zum Beispiel Qualzucht oder so, das sind eben so Sachen, wo man oft eher so repliziert zusammenfasst nochmal und so weiter und so fort. Das ist auch schön und auch das hat kreative Anteile, aber ich hatte irgendwie dann noch letztens so einen netten Anstoß in einem anderen Podcast, der eigentlich eher auch um, ja, Biodiversitätsthemen und so weiter geht, von dem Thomas Hörren und Jana Isanta Novaro, die ist Professorin in Kopenhagen und Thomas Hörren kennt ihr vielleicht als Totholz Thomas, als Urgestein der Wissenschaftskommunikation auf Instagram, vielleicht auch nicht, aber genau, und die haben einen Podcast zusammen, der heißt Natur 2.0 und da sagte auch der Thomas Hörren, der natürlich auch qua seiner Berufung und Beruf als irgendwie Entomologe, also Insektenforscher, und auch als Autor der Krefelder Studie, die damals so medial das angestoßen hatte, viel mit dem Insektensterben und so. Dadurch ist er natürlich viel so der Mahner und der Erklärer und so weiter und so fort. Aber er meinte, hat in einem seiner neueren Bücher irgendwie auch mal eher so leidenschaftlich erzählt, halt irgendwie von Käfern und fand das selber ganz befreiend und hat auch viele positive Rückmeldungen dazu bekommen, halt nicht immer nur zu sagen, ja, und das ist auch dieser traurige Käfer und ihm geht's nicht gut. Oh, und so. Und das so, also eben eher kreativ schaffend und so. Also für einen selber entlastend halt, ne? Also für einen selber als Person, die da diesen Content oder was auch immer teilt und schafft. Und aber auch ich merke, also man merkt das ja auch selber, dass man manchmal eben einfach an dem Thema interessiert ist und jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur so eine Aneinanderreihung an traurigen Sätzen, die in so einer David Attenborough-Stimme im Kopf klingen, so haben.
Ja, und es ist natürlich dieses Ding, du hast es gesagt, den Finger zu heben und zu ermahnen und immer darauf hinzuweisen, welche Dinge gerade nicht gut funktionieren, ne? Ob jetzt Qualzucht als dieses große Thema, aber es sind ja auch viele kleine Themen, ob das jetzt nun Aufklärungsarbeit rund um Kastration betrifft oder ob man darauf hinweist, dass dies und das giftig ist oder gefährlich ist oder sonst was. Es ist ja immer so diese Thematik und zu sagen, ey, setzt euch mal besser mit dem Thema auseinander, damit ihr es besser versteht. Das ist natürlich auch immer so ein Ritt auf dem Schwebebalken, sag ich. Ich bin immer wieder gut hier im Sprichwörter verdrehen. Da, wo man wirklich aufpassen muss, dass man da nicht immer nur ganz oben mit dem mahnenden Finger steht. Aber am Ende des Tages ist es auch so ein bisschen unsere Aufgabe, genau die Information zu liefern, oder so sehe ich unsere Aufgabe, dass Menschen sich halt darauf aufbauend ihre eigene Meinung bilden können und auch ihren eigenen Umgang mit Themen entscheiden können. So. Und ganz wichtig auf dem Weg ist mir einfach Rücksicht und ein vernünftiger Umgang miteinander. Und ich glaube, das haben wir doch in den letzten Jahren ganz gut hingekriegt.
Ja, das Prinzip, genau, kann man, aber muss man ja auch nicht auf jede Ebene anwenden. Das kann man natürlich sowohl in Bezug auf irgendwie sich und seine Arbeit sehen, aber auch eher so gesellschaftlich, weil ich irgendwie schon auch oft das Gefühl habe, ja, es gibt es gibt schon viele Leute mittlerweile oder Leute, die kommentieren online zumindest, die sich dann in gewissen Sachen sehr einig sind, was auch irgendwie alles nicht geht und so. Und dann denke ich mir immer so, da scheinen ja zumindest gewisse Teile, Anteile von Leuten, signifikante, sich schon auf irgendeine Art einig zu sein. Aber nur weil dann halt etwas nicht mehr ist und weil man gegen etwas ist, hat man ja noch nichts Neues oder Verbessertes daraus geschaffen. Und das ist eben oft auch irgendwie, also das, wo ich irgendwie denke, einerseits darf man sich auch manchmal erinnern, warum man überhaupt Spaß daran hat, sozusagen. Und das ist nicht nur das irgendwie zu verteidigen oder nur Missstände anzuprangern oder so. Aber natürlich, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jede Person und jeder Blog und wie auch immer das in der Ausgewogenheit darstellen muss, aber eher so gesamtgesellschaftlich oder wie auch immer, denke ich immer, auch viele Züchter beschäftigen sich dann damit irgendwie, ja, und die Rassehundezucht und die Hundezucht und die Tierhaltung wird abgeschafft und sowas. Und dann denke ich mir immer so, mich erhellen dann total irgendwelche Dinge, wenn jetzt wieder irgendwie von einem total cool gemachten Outcross-Projekt irgendwie lese oder so oder einfach Leute, die das halt irgendwie, gewisse Sachen da einfach cool und pragmatisch und clever irgendwie adressieren, dann denke ich immer so, das gibt einem auch so viel mehr oft, als halt die ganze Zeit nur sagen, ja, das ist böse und traurig und wie auch immer. Das denke ich halt eben auch immer bei diesen ganzen herkömmlichen Themen, wie die, was weiß ich, Brachycephalen oder was weiß ich, da denke ich mir immer, ja, und wenn dann irgendwie eure Hunde eigentlich so toll sind, was ich ja auch gerne glauben möchte oder auch allgemein ja an sich niemand bestreitet, dann sollte man sich doch vielleicht eben eher fragen, so, hey, cool, als man konnte irgendwie das schaffen durch künstliche oder welche auch immer Selektion, das war möglich irgendwie so, wie können wir denn anders nochmal dahin kommen, so ohne dass halt irgendwelche grundlegenden Fähigkeiten nicht gehen. Also ich versuche das dann oft eher so umzudrehen, weil ich irgendwie denke, daran kann man sich dann auch sowohl geistig als auch praktisch irgendwie ganz nett kreativ verwirklichen.
So. Das sind natürlich auch immer sehr persönlich emotionale Prozesse. Ne? Also ganz oben steht ja auch immer das Wort Tradition, auch gerade beim Thema Zucht und Qualzucht und dass man natürlich auch bereit sein muss, das, was man als gegeben sieht, zu hinterfragen und gegebenenfalls auch über den Haufen zu werfen. Und da sind natürlich sehr, sehr viel persönliche Gründe, sehr viel emotionale Gründe auch, warum das häufig nicht gemacht wird und nicht passiert, ne? Weil ja viele Leute, sag ich mal, in diesem Bereich auch sehr viel Leidenschaft hineinstecken, ganze Lebensinhalte hineinstecken und das macht es ja für die Einzelnen nach wie vor sehr, sehr schwierig, mitunter das genau zu tun. Das ist natürlich von außen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, immer natürlich sehr einfach gesagt, aber ich sehe da persönlich auch einfach nur als Lösung, dass da von außen eingegriffen werden muss, solche Sachen zu unterbinden. Da reden wir ganz klar von einer ausgefeilten Rechtsprechung, ne? Wo es ja gerade wieder ein bisschen schwieriger aussieht. Die es da einfach braucht, um den Menschen auch, sage ich mal, im Endeffekt diese, ich weiß nicht, ob man es Last nennen kann, aber das sozusagen vorzunehmen, dass die Leute sich selbst damit auseinandersetzen müssen, weil ich glaube halt, in vielen Fällen passiert es nicht. Da muss schon einiges zu beitragen, dass man das selbst tut. ich sag mal, wenn du als züchtende Person schon jahrelang das dein Lebensinhalt war, dass dann auf einmal kommt, nee, ich finde das jetzt aber ganz scheiße, obwohl man schon die ganze Zeit für völlig normal gehalten hat, dass oder sich eingeredet hat, dass es vollkommen okay ist, wenn die Hunde nicht richtig atmen können, dann wird sich das ja nicht von heute auf morgen ändern, wenn nicht irgendwas Drastisches passiert. Und genau das sieht man ja auch an den ganzen Petitionen und die halt sich dagegen wehren, dass das ja alles willkürlich ist und gar keinen Sinn macht, obwohl das alles auf sehr, sehr handfesten Beinen steht, abgesehen von der Rechtsprechung, die das entsprechend durchsetzen kann.
Oder wie Ann-Sophie dann auch sagt, dann informiert man sich zwar, aber informiert sich an der komplett falschen Stelle und kommt dadurch dann halt zu dem Ergebnis, was man gerne hören
will. Ja, natürlich. Ich glaube, es ist auch ganz menschlich, dass man sich natürlich, wenn man von etwas ganz, ganz felsenfest überzeugt ist oder das so sehen will, dass man sich dann auch Informationen sucht, die das bestätigen. Ja. Ne? Ja. Das ist was, wenn man zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation ist, etwas, was man sofort ablegen muss, weil das nicht, was das keine gute Arbeit wäre. Ne? Oder auch im Fachjournalismus, dass man nicht sagt, boah, ich will jetzt den Leuten meine Meinung aufdrücken und suche mir alles so zurecht, dass das passt, sondern dass man sich einem Thema widmet und auch damit einverstanden ist, wenn die Recherchen dazu irgendwie was ganz anderes ergeben, als man vielleicht mit der Einstellung, mit der man da reingegangen ist oder was man erwartet hat. Ja, das heißt, das ist ja macht Wissenschaft am Ende des Tages auch einfach aus, dass man bereit sein muss dazu. Und das ist aber auch was, was wir, glaube ich, im Campus sehr lieben. Und wo es durchaus auch Überraschungen gibt, wenn man mal sagt. Ich meine, wie oft an so viel passiert das, dass wir sagen, boah, das ist jetzt ein Thema. Ist dir das schon mal über den Weg gelaufen? Stimmt das wirklich so, wie das da und da geschrieben wird? Und dann gehen wir rein und dann sind wir auch manchmal ganz überrascht, wie es am Ende des Tages ist. Und sehr, sehr häufig, gerade bei solchen Themen, die in der Hundebubble super, super präsent sind. Wir hatten es gerade auch im Zusammenhang mit dem Symposium, das Thema Spiegelneuronen, was ja in der Hundebubble sehr, sehr häufig vorkommt, irgendwie, wenn man danach mal googelt, ist ja sowas, wo man sich Empathie oder Empathievermögen von Hunden irgendwie erklären möchte. Und was sehr, sehr selbstverständlich benutzt wird, so als Begrifflichkeit. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht in das Thema, feststellt, ja, das war ein sehr populäres Thema, ist schon ein bisschen länger her. Man weiß aber mittlerweile, dass vieles nicht so ist, wie man anfangs gedacht hat. Und dass es zum Beispiel auch eher mit motorischen Fähigkeiten zu tun hat und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht allzu weit ausbreiten. Da werden wir vielleicht noch mal was zu machen, damit ihr alle da noch mal ein bisschen ausführlich was zu bekommt. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass man es auch manchmal akzeptieren muss, wenn vielleicht die Realität was anderes hergibt oder eben auch, wenn die Realität gar keine klare Aussage treffen kann. Ich weiß noch, da muss ich mich immer dran erinnern, als Ann-Sophie und ich noch sehr frisch zusammengearbeitet haben und Ann-Sophie und ich gemeinsam an unserem ersten gemeinsamen Artikel saßen und Ann-Sophie sagte, boah, zu dieser einen Fragestellung, ich kann da einfach nichts zu sagen. Dazu gibt's einfach nichts. Und dann habe ich zu Ann-Sophie gesagt, Ann-Sophie, schreib das einfach auf. Weil das ist unfassbar wichtig. Das ist wichtig, aufzuschreiben. Man kann dazu noch gar nicht wirklich viel sagen. Man weiß noch nicht viel. Es ist noch nicht wirklich untersucht. Weil das fehlt mir in der Hundebubble auch einfach viel, viel zu sehr. Da werden manchmal Sachen in die Gegend geworfen, um irgendwelche Lücken zu füllen.
Hauptsache, man hat irgendwas gesagt.
Genau, quer durch alle Bereiche vom Training, Verhaltensbiologie, Ernährung, Genetik, weiß was ich, was alles drum und dran. Und am Ende des Tages kann man diese Aussage einfach so nicht treffen, weil es dazu noch gar nicht wirklich was gibt. Und solche Sachen verbreiten sich dann natürlich auch häufig wie Lauffeuer, weil gerade wenn es sehr nachgefragte Themen sind, ich glaube, ein gutes Beispiel ist ja auch das Werwolf-Syndrom. Vielleicht schon ein kleiner Spoiler auf das, was hier im Podcast noch kommen wird. Da war es ja auch in dieser Zeit, wo man noch gar nichts wusste. Die Leute haben Sachen geschrieben und die haben sich verbreitet wie sonst was. Wo man am Ende sagt, ey Leute, kommt mal runter. Wir können diese Aussagen noch gar nicht treffen. Und das war ja wirklich ein ganz akutes Thema. Ne, zu anderen Themen funktioniert Wissenschaft dann auch noch viel langsamer. Ja. Und das finde ich wiederum immer sehr, sehr faszinierend. Aber das motiviert mich auch einfach, immer weiterzumachen. Jetzt sind wir ja heute ein bisschen abgedriftet. Ich hatte ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz andere Themen auf dem Zettel. Ich wollte mit euch noch Anekdoten aus meinem privaten Leben teilen, was so passiert ist in der letzten Zeit. Aber ich glaube, das müssen wir vertagen auf die nächste Folge. Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir heute so ich sag mal, so sehr in die Theorie unserer Arbeitshintergründe gehen. Das war gar nicht unbedingt so beabsichtigt. Ich hoffe trotzdem, dass es unseren Zuhörenden so ein bisschen gefallen hat, so in unsere eigenen Gedankenprozesse mit reinzugucken. Ich kann euch aber versprechen, ich zumindest habe noch einige Themen hier auf dem Zettel, mit denen ich noch gerne mit euch drüber sprechen möchte. Aber das holen wir spätestens nächsten Monat nach.
Machen wir so. Und als kurzer Einblick, genau so laufen auch sehr oft Meetings ab. Wenn wir über irgendein Thema sprechen wollen und eigentlich was geplant haben, dann kommen Ann-Sophie und Merle und haben irgendwelche spannenden Sachen zu erzählen. Was? Und dann kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen und dann muss ich irgendwann nochmal kurz intervenieren oder Merle muss intervenieren und dann sagen wir, lass uns mal zum Thema zurückkommen. Aber vielleicht ist auch genau das ja der Grund, warum wir das machen, was wir hier gerade tun. Damit wir jetzt endlich mal einen Raum haben, wo wir abdriften dürfen. Deswegen danke, Merle, für die Möglichkeit hier, für die Plattform.
Ja, am Ende des Tages bestimmen ja unsere Zuhörenden, ob es ihnen gefällt oder nicht. Das sehen wir dann an den Streaming-Zahlen. Oder wenn unsere Sternchen, ich hoffe nicht an dieser Stelle, vielleicht, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne Sternchen da. Das ist ja bei so einem Podcast immer sehr, sehr einseitig, dass man nicht so direkt das Feedback bekommt. Das heißt, das ist so zeitverzögert. Und mit solchen kleinen Dingen könnt ihr uns da wirklich Gutes tun. Und dann freuen wir uns, wenn die Anzahl der Bewertungen steigt und die Sternchen auch steigen.
Man kann, glaube ich, mittlerweile auch so Kommentare zu den Folgen direkt bei Spotify schreiben, ne?
Das stimmt. Es wird aber, glaube ich, gar nicht so viel genutzt. Ich finde es auch relativ unintuitiv, muss ich auch ehrlich sagen.
Ich habe es noch gar nicht selber getestet, aber ich habe das irgendwie bei einzelnen Folgen von einem anderen.
Also ich muss dazu auch sagen, wenn ihr Feedback für uns habt, ist es, glaube ich, immer cooler, uns direkt eine E-Mail zu schreiben oder uns auf Instagram um cleverdogcampus oder cleverdogpodcast zu schreiben, denn da kann ich euch sagen, sehen wir es auch. Anderweitig glaube ich nicht. Denn wir haben ja unser Podcast ist ja auf diversen Plattformen zu hören und zu erreichen und auch bei uns selbst. Und da haben wir nicht immer Einblick auf alles, wo der Podcast so läuft. Deswegen, wenn ihr in Austausch mit uns gehen wollt, und wir sind natürlich immer gerne bereit dazu, dann per Mail erreicht ihr meistens Celine. Die ist auch ganz lieb, vor der müsst ihr auch keine Angst haben.
Und, außer ihr schreibt stimmt nicht.
Seid froh. Genau. Ich bin froh, dass ich die E-Mails nicht bekriege.
Ann-Sophie ist auch freundlich.
Ich guck noch nicht in meine E-Mails, weil ich nicht damit rechne, aber ja.
Ja, keine Sorge, Ann-Sophie. Die Support-Mail geht weiter an Celine.
Celine kriegt einfach mein Login.
Sehr gerne. Ich räume dir dann noch direkt dein Outlook-Postfach noch auf und bringe dir ein Sortier rein.
Meine geheime super, Leidenschaft. Das ist mit Farben und Überschriften und eigenen Ordnern und so, das ist schon, man muss es halt dann nur anschauen.
Okay. Ja, ihr zwei, ich danke euch sehr dafür, dass ihr mit dabei wart bei diesem ersten Experiment. Ich bin auch schon fleißig am Überlegen, was wir in den nächsten Folgen vielleicht noch an spannenden Dingen machen können, um so ein bisschen Themen aus uns herauszulocken. Celine hat da auch so ein bisschen was, bevor wir gestartet haben, in die Kamera gezeigt und ich habe da eine Idee. Aber das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr in die nächsten CleverDog Insights reinhört. Die wird es im April wieder geben. Und mal gucken, wer denn hier zusammensitzt. Wir wollen das so ein bisschen durchtauschen, denn Jenna möchte auch nochmal zu Wort kommen irgendwann. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Und ich freue mich, wenn alle, die uns zuhören, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.